Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
Wir begrüßen unsere Apostelinnen und Aposteln heute wieder aus getrennten Aufnahmezentren. Ich sitze in Baden-Württemberg und habe einen Feiertag und Mike sitzt in Hamburg und hat natürlich keinen Feiertag. Ich hoffe, er hat wenigstens Regen, weil in Hamburg Regen ja natürlich zu einem normalen Alltag gehört. Heute ist Fronleichnam, ein kirchlicher Feiertag in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg und in Bayern, wo also die sensiblen Menschen leben.
Hallo, 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 hallo. Das, also es ist alleine schon, dass ihr einen Feiertag habt und wir müssen hier alle schuften und arbeiten. Das ist an sich schon eine Frechheit. Wir im Norden werden sowas von benachteiligt. Erstmal schüttet es, also im Moment zum Glück nicht, aber gestern hat es den ganzen Tag geschüttet. Davon berichte ich gleich. Hier gibt es in Norddeutschland für Fronleichnam haben wir uns hier einen Feiertag auch ausgedacht, oben im ganz hohen Norden. Der heißt Froh am Deichlang statt Fronleichnam. Da wird mit viel Bier am Deich lang geboßelt. Boßeln muss ich für die Süddeutschen erklären. Boßeln, da hat man eine Kugel in der Hand, die kann man über diese ganz langen, geraden Straßen, die es da oben in Friesland gibt, rollen. Und wer mit den wenigsten Würfen, in Anführungsstrichen, die größte Strecke hinterlegt, der hat beim Boßeln gewonnen. Da wird dabei natürlich immer zwischendurch Bier getrunken, damit man auch den richtigen Drive hat für diese Kugel.
Damit nicht nur die Straße nass ist, sondern auch das Innenleben der Bossler.
So ist das. Er ist noch nicht anerkannt als Feiertag. Wir arbeiten dran, weil Fronleichnam und Froh am Deichlang, das würde gut passen. Und wir im Norden würden uns sehr, sehr, sehr freuen. Thomas, wir zeichnen heute ein bisschen früher auf, weil wir, also es ist jetzt kurz nach 10 Rita, also unsere Apostelin Rita möchte ja immer gerne wissen, wann wir wo aufzeichnen. Und es ist kurz nach 10 Rita am Donnerstag, dem 30. Fronleichnam. Thomas hat es eben schon angekündigt. Und Thomas muss nämlich heute früher weg,
ja,
weil er immer noch arbeitet beim Radio.
Das sind die großen Feiertagsprogramme, da gab es zwar schon erste Beschwerden, dass die endlich den alten Mann aus dem Programm nehmen sollen. Ich bringe natürlich auch immer Musik mit, die von gestern ist, aber ich behaupte ja nach wie vor bockig, dass die sich besser anhört als das, was heute auf den Markt kommt. Und ich muss mit Trauer feststellen, dass der Sänger von Inner Garda da Vida gerade verstorben ist. Inner Garda da Vida, Baby. Das kennen wir alle noch. 17 Minuten hält kein Mensch mehr nervlich durch heute. Die Titel sind ja alle kürzer geworden. Mein Kollege Konzi, mit dem ich gemeinsam sende, erkennt immer an der Länge der Titel, dass dieser Song wieder von mir stammt. Die Menschen haben damals halt mehr Ausdauer gezeigt als heute.
Allerdings. Kennen wir natürlich alle. Und der ist jetzt gestorben. Das ist ja traurig.
Ja, ja, Mike, wir sind die Einzigen, die übrig geblieben sind aus dieser Zeit.
Ja, wir sind immer noch, wir kämpfen noch weiter.
Jawohl, wir kämpfen bis zum Umfallen.
Apropos Kämpfen und Regen. Ich zeig dir mal eine Kappe, die mir gestern ein junger Mann geschenkt hat. Erkennst du das Gesicht, Thomas, das da vorne drauf ist?
Natürlich, das ist Roman. Die Kappen sind natürlich ein Ausdruck seiner Golfleidenschaft.
Genau, da steht nämlich drauf Golf mit Gottschalk und dann ist da das Abbild von Roman Gottschalk vorne drauf auf einer Golfkappe, die er mir gestern geschenkt hat. Und das hat natürlich auch einen Grund, weil wir beide waren gestern zusammen in einem Flight für Nichtgolfer in einer Mannschaft beim European Open, die gerade in der Nähe von Hamburg gespielt werden, in Winsen-Luhe. Da ist also die europäische Golftour ist gerade im Norden von Hamburg. Und die machen immer einen Tag vor dem Turnier wird für die Sponsoren und für Prominente und für Leute, die es sich leisten können, ein Pro-Am gemacht, nennt sich das. Da spielt also ein Pro also ein Profi dieser European Tour, spielt mit drei Amateuren zusammen als Mannschaft. Und da gibt es hinterher eine Mannschaftswertung und ein tolles Essen und eine tolle Siegerehrung. Und der ganze Tag ist natürlich toll, weil um diese Plätze wird sich natürlich geprügelt. Aber da Roman und ich ja begeisterte Golfer sind, wie es jeder weiß, werden solche Menschen wie wir natürlich eingeladen. Und jetzt habe ich mit Roman zusammen und noch einem sehr netten Nikolas aus Hamburg als Amateure mit Nikolai von Dellinghausen zusammengespielt. Ein sehr super netter deutscher Spieler, dem wir alle Daumen drücken fürs Turnier, weil der versucht, in die Top 10 zu kommen, damit er nächste Woche in Schweden die Swedish Open mitspielen darf. Also wir drücken alle Nikolai die Daumen. Alle Golfer können das natürlich im Internet überall verfolgen. Bei Sky läuft die Übertragung. Das ist ja ein Riesen-Event. European Open kann man sich vorstellen. Eins der größten Turniere in Europa. Und da habe ich mich gestern mit Roman durch den Regen gekämpft den ganzen Tag. Das war sehr anstrengend, aber auch sehr lustig. Aber wenn so ein alter Mann dann mit jungen Menschen spielt, die erstmal 100 Meter weiter schlagen als man selber vom Abschlag, dann wird es auf so einem langen Platz wie für die European Tour sehr anstrengend am Ende. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ganz viel Spaß. Ich soll dich grüßen. Er kommt irgendwie übermorgen, kommt er nach München.
Das freut mich.
Glaube ich.
Es ist natürlich immer auch ein gewisses Problem, über den eigenen Nachwuchs im Netz zu sprechen, weil man natürlich dann sofort von allen möglichen Yellow Papers dann festgelegt wird, er hat was Nettes gesagt oder was weniger Nettes gesagt, aber wir sagen ja nur nette Sachen über nette Leute.
Natürlich. Und ich darf es sagen, also Roman hat weiterhin Roman hat weiterhin einen YouTube-Kanal, der heißt Golf mit Gottschalk, also mal ruhig mal reingucken, da macht er lustige Kommentare und Stories und Videos und er macht natürlich einen großen Bericht jetzt über die European Open. Er ist heute wieder auf dem Platz und interviewt da alle möglichen Pros, die er trifft. Also ruhig mal reingucken bei Roman und ich habe noch was für unsere Apostel, weil ich war letzte Woche oder vor zwei Wochen bei Hallo Deutschland, das ist ein Magazin im ZDF, und da habe ich in einem Interview gesagt, ja und Thomas und ich, wir haben ja auch viele Fans bei unserem Podcast und da habe ich unglaubliche Kommentare bekommen auf YouTube, was mir denn einfällt, das wären doch wohl keine Fans, wir wären doch wohl alle Apostel. Leute, es tut mir echt leid, ich wollte jetzt im ZDF nicht unbedingt von Aposteln sprechen, weil dann hätte ich wieder dem Fragenden erklären müssen, wieso.
Ein bisschen anmaßend, hat sich ja ein bisschen anmaßend angehört und du hättest eine Himmelfahrt hinlegen müssen, die du schwerlich hinbekommen hättest.
Ich wollte mir einfach dieses Gespräch ersparen und habe dann von Fans gesprochen. Es tut mir sehr leid, ich werde in Zukunft immer von Aposteln sprechen und werde mich dann auf Diskussionen einlassen. Also von daher, lieber Apostel, seid mir nicht böse, ist nur einmal passiert, passiert nie wieder. So, und das war ein schöner Einstieg. Wir kommen zu unserer ersten Rubrik, Freunde. Wir haben natürlich auch dieses Mal wieder Supernasen, Supernews.
Und jetzt die Supernasen, Supernews bei RTL Plus.
Voll die Neuigkeiten!
Und ich fange gleich mal mit meiner Lieblings-Super-News an, diese Woche. Und ich finde es ja immer wieder echt erstaunlich, mit was für Geschichten so reelle, in Anführungsstrichen Reality-Stars, medial auf sich aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob die echt zu Hause sitzen und sagen, was haben wir denn noch nicht erzählt, was können wir denn nochmal erzählen?
Das wäre eine Story, ja klar.
Damit wir nochmal in die Presse kommen. Und da lese ich tatsächlich von Dani Büchner, die erstmal ihr Aussehen jetzt anscheinend völlig verändert hat. Sie ist blond und schlank und alle sind entweder begeistert oder beleidigt, dass sie nicht mehr so aussieht wie früher. Das hat man wohl auch als Reality-Star, dass dann sich alle auch um das Aussehen von einem kümmert, was bei Thomas und mir ja völlig verlorene Liebesmüh
in zweiter Linie erstmal entscheidend ist. Bei dir in dritter Linie, bei mir in zweiter Linie. Aber es ist tatsächlich so, dass ja heute man gar nicht mehr weiß, ob die Menschen von sich aus in irgendeiner Form Gewicht verloren haben oder ob da irgendwelche Spritzen im Spiel waren. Wir garantieren euch, Mike und ich, wir sind naturbelassen. Wir sehen so aus, wie wir aussehen und wir lassen keine Chirurgen an unsere Gesichter ran. Die können ja nur was kaputt machen.
Genau, und bei uns ist sowieso irgendwie Hopfen und Malz verloren. Auf alle Fälle hat Dani Büchner eine absolut irre Story auf allen Online-Portalen gerade laufen. Und zwar, ich lese mal einen kurzen Artikel vor. Der Anhänger der Kette, also sie hat eine neue Halskette und zwei neue Ohrringe. Der Anhänger der Kette, ein sogenannter Amethyst, wie es der beiliegende Zettel verrät. Also sie hat so ein Foto gepostet, da liegen zwei Zettel dabei. Einer bei dem Amethyst und einer bei den Ohrringen. Befindet sich in einer goldenen Fassung. Also das ist schon mal klasse, ein absoluter Knaller. Dani hat also eine Halskette mit einem Amethyst, der in Gold eingefasst ist. Und dann liegt noch ein Zettel neben den Ohrringen und da steht drauf: Deine Muttermilch mit Amethyst. Und ich denke, lese ich falsch oder was ist da jetzt passiert? Und die Schmuckteile wurden also wohl aus der Stillmilch von Danny hergestellt und mit einem Quarzstein kombiniert. Und Danny schreibt dazu, wie schön ist das bitte, freut sich Danny über die Zusendung auf ihrer Instagram-Seite. Und die Schmuckherstellerin verrät, sie hat noch 8 Jahre alte Muttermilch von Danny im Frost übrig gehabt und sich beim Sortieren der Muttermilch im Lager so gefreut, dass sie die gefunden hat. Und an dieser Stelle wünscht sie Daniela alles Gute und viel Spaß mit den Ohrringen. Leute, da werfen sich für mich einfach unglaublich viele Fragen auf. Wer hat ein...
Unser einer denkt ja wenn er irgendwo 8 Jahre alte Muttermilch, der denkt ja natürlich an 8 Tage alte Buttermilch und denkt, ob das noch gesund ist, aber 8 Jahre alte Muttermilch kommt in unserem System eigentlich selten vor, Mike.
Ja, ich weiß auch nicht, wer hat ein Frostlager mit Muttermilch als Schmuckdesigner? Oh, Leute, da werfen wir wieder Fragen auf. Vielleicht könnt ihr uns als Apostel dazu Antworten schicken. Ich war mit der ganzen Geschichte etwas überfordert, muss ich ehrlich sagen.
Du hast sie mir ja mitgeteilt, ich habe sie gar nicht mitbekommen, aber Dani Büchner ist natürlich für mich auch ein Thema. Sie ist ja für alle, die unsere Apostel, die natürlich sich mit anderen Dingen, mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Sie war ja als Reality-Star bei Goodbye Deutschland, als ihr Mann ausgezogen ist, beziehungsweise umgezogen ist nach Mallorca, glaube ich, sind die ausgewandert.
Ja, genau, die sind nach Mallorca beide. Und ihr Mann ist ja dann leider gestorben, ein paar Jahre später. Und sie hat das dann alleine mit ihren Kindern, glaube ich, weitergemacht, das Geschäft dort. Und ist dann aber weiterhin natürlich auch in dieser Goodbye Deutschland-Serie gewesen. Und das ist quasi ein Einstieg, diese Serie, in die Reality-Welt. Und danach kommst du dann ja überall weiter in Big Brother und Dschungel und wo man dann als Reality-Star überall hin muss.
Wollen wir uns an dieser Stelle feierlich committen, dass wir nie in den Dschungel gehen, Mike? Hast du schon eine Anfrage jemals bekommen? Also du wärst natürlich im Dschungel, wärst du natürlich knorrig, wie du bist, als Dschungelkönig bereits von Anfang an verdächtig. Aber wir sind keine Menschen, die irgendwelche Teile essen, die uns nicht schmecken, sondern wir sind natürlich nach wie vor Feinschmecker und würden an der Dschungelkost wahrscheinlich ersticken. Außerdem habe ich eine panische Angst vor Kriechtieren, also Ratten und Mäuse sind für mich überhaupt undenkbar. Also alles, was damit zu tun hätte, würde ich soweit sofort mich ausblenden. Aber es gibt ja auch so einen Seniorenbonus, den der Kollege Hönig ja bekommen hat, was ihm auch wiederum viele Fans übel genommen haben.
Ja, und es hat ihm auch nicht wirklich gut getan. Wir senden an dieser Stelle gute Besserung weiterhin. Also ich glaube, würde sich auch gar kein Mensch trauen, uns zu fragen, ob wir denn in den Dschungel wollen, weil sie natürlich die Antwort vorher schon wissen, klar. Das wäre nichts für uns, das wäre auch alles viel zu anstrengend. Wir sind jetzt beide Rentner, das merkt man uns nicht so richtig an, aber wir sind tatsächlich Rentner und als Rentner sollte man sich nicht mehr solchen merkwürdigen Aktionen beteiligen. Apropos merkwürdige Aktionen, gar keine merkwürdige Aktion. Leute, in Hamburg, also ist nicht nur heute Arbeitstag, sondern wir haben auch manchmal frei, meistens am Wochenende. Also wir haben nicht diese ganzen Feiertage, die ihr da in Süddeutschland habt, aber da irgendeiner muss ja in Deutschland auch arbeiten. Aber am Wochenende haben wir dann doch frei und da war jetzt wieder, Leute, letzten Samstag war Schlagermove. Und das kann sich wahrscheinlich gar keiner vorstellen, der nicht mal dabei war. Da treffen sich tatsächlich 400.000 Menschen, meistens geht's auf St. Pauli los am Heiligen Geistfeld und dann fahren die an der Elbe lang unten und wieder hoch nach St. Pauli und das sind irgendwie 11 Trucks, auf denen nur Schlagermusik gespielt wird und 400.000 Menschen feiern Party in bunten Klamotten mit riesigen Sonnenbrillen, also so 70er Jahre Feeling. Und natürlich alles, was in Hamburg Rang und Namen hat, war da. Michaela Schäfer, Claudia Obert, Yvonne Welke mit Peter Klein, Verena Kehrt, Leute. Und natürlich, und der darf in Hamburg überhaupt nicht mehr fehlen, der wird auch immer so angekündigt in allen Zeitungen. Und ich glaube auch, wenn man ihn ansagt auf der Bühne, wird heute in Hamburg gesagt, da ist er, unser Millionär. Andreas Ellermann und der tritt zusammen mit Nadel auf.
Das ist faszinierend.
Und Nadel hatte jetzt vorher gesagt, nee, sie möchte eigentlich jetzt sich aus dem Showgeschäft zurückziehen. Das wird ihr letzter Auftritt beim Schlager-Move. Da waren alle ganz traurig, besonders Millionär Andreas Ellermann. Und dann hat aber Nadel wohl so, haben die Nadel so zugejubelt da, die 400.000. dass Nadal hinterher gesagt hat, nein, das ist ihre beste Therapie, sie macht jetzt doch weiter, sie will weiter auftreten, das hätte ihr so gut gefallen. Also wir drücken Nadal die Daumen, dass es ihr besser geht. Millionär Andreas Ellermann wünschen wir viele Millionen und der nächste Schlager-Move, der wird wahrscheinlich die 400.000 nochmal toppen. Ich denke, das geht nächstes Jahr dann in Richtung 500.000. Habt ihr sowas in Baden-Baden auch, Thomas?
Nein, aber ich war ja kürzlich in München, da gab es die sogenannte Krachparade. Da hatte ich das Glück, im Auto hinterher zu fahren und da sind dann Wagen, die dann teilweise mit tanzenden jungen Menschen besetzt sind, die einen wahnsinnigen Krach gemacht haben, aber die natürlich einen ernsten Hintergrund damit bezwecken wollten, nämlich indem sie darauf aufmerksam machen wollten, dass junge Menschen in München kaum noch bezahlbare Wohnungen bekommen. Man protestiert also tanzend gegen Ungerechtigkeit im Mietbereich. Und das ist natürlich etwas, was junge Leute heute gerne machen, protestieren und gleichzeitig feiern.
Ja, klingt gut. Mhm. Ist immer besser als protestieren und gleichzeitig Steine werfen. Von daher finde ich, also feiern mit protestieren ist eine gute Geschichte.
Ja, und die haben natürlich auch gute Laune dabei. Und man sieht, dass der Protesthintergrund etwas, sagen wir mal, bemüht ist, weil man sagt, Hauptsache wir haben Spaß und wir tanzen. Wenn du dann im Auto im Kriechtempo hinterherfährst, ist der Spaß begrenzt. Aber man muss natürlich Verständnis haben. Und Carina fand es toll, dass da gefeiert wurde. Und diese Autos, da war einer, der saß im Bagger, das hätte die als Bode mit dem Bagger sehr gut gefallen. Der hatte aus dem Bagger rausgewinkt und die haben natürlich alles solche Fahrzeuge gehabt, die viel Krach gemacht haben und viel Lärm gemacht haben. Das war das Entscheidende, weil es ja um eine Krachparade ging, was, glaube ich, angelehnt an die Lachparade war, die du ja gut kennst.
Ja, klingt sehr gut. Du sollst ja auch nicht mit dem Auto durch die Stadt fahren. Du sollst Carina vorne in dein Lastenfahrrad tun und dann sollt ihr schön auf den Radfahrwegen durch die Stadt fahren. Dann wirst du nämlich schön an diesem Demozug vorbeigekommen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht überleben würde, ist groß, weil natürlich die Radler in München und in allen Großstädten relativ gefährdet sind, aber natürlich auch mit ihrem Leben spielen, wenn die da auf diesen neuen Radwegen unterwegs sind, die ja teilweise auf der Mitte der Straße angelegt werden.
Ich möchte es aber nur noch einmal an erzählen, denn im letzten Podcast haben wir ja gesagt, wenn wir zum berühmten OMR-Festival in Hamburg eingeladen werden, dann kommen wir weiterhin mit meinem Lastenfahrrad, ich vorne drin und Thomas fährt. Ne?
Wir schreiben Oh My G drauf, Oh Mein Gottschalk, OMG.
Oh mein Gott, Sie kommen. Gut, Freunde, ich habe noch wieder was aufgetan. Zwischendurch hatte Thomas noch eine Meldung an mich hier, wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt passiert? Wir stehen irgendwie, wir werden zitiert, nicht nur in allen möglichen Zeitungen, sondern auch in der Yellow Press neuerdings, hast du mir berichtet.
Ja. Also da möchte ich mich nicht entschuldigen, sondern ich möchte etwas klarstellen. In unserem Podcast erzählen wir zugegebenermaßen viele Dinge, die Welt nicht braucht, aber das sind ja bei allen Podcasts ähnliche Maßstäbe. Aber wir sind nicht an den Ehen und am Intimleben anderer Menschen interessiert. Das Neue Blatt hat allerdings aus meinem Podcast rausgehört, beziehungsweise aus meiner Stimme, dass ich meinen Freund Günther verraten hätte. Wir haben darüber gesprochen, dass wir in Köln ja unsere Sendung aufzeichnen, dieses Sie wissen nicht, was passiert. Und ich habe wie immer darüber gelästert, dass Günther ja die ganze Woche in Köln ist. Und du hast noch einen draufgesetzt, Mike, indem du gesagt hast, der hat ja auch so ein billiges Studentenzimmer. Günther ist ein sparsamer Mensch, was aber nichts damit zu tun hat, dass er zu Hause rausgeflogen wäre. Das hat das Neue Blatt aber aus unseren Aussagen gefolgert sozusagen und hat den armen Mann an den Rand seiner Existenz gebracht, indem sie seine Ehe in Frage gestellt haben, was uns weit ab fern gelegen wäre. Wir mischen uns nicht in die Ehen anderer Kollegen ein und wir können an dieser Stelle nur betonen, dass auch Partnerschaften von prominenten Menschen nie einfacher sind als normale in Anführungszeichen Partnerschaften. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder muss seine Kinder erziehen und jeder macht Fehler in Partnerschaften und in Ehen, was nichts mit Günther zu tun hat und was ich auch nie gesagt habe. Ich mische mich und wir mischen uns in die Ehen anderer Menschen nicht ein und ich würde nie, wenn ich den Eindruck hätte, dass da irgendwas schief hängt, das in einem Podcast zum Besten geben und damit andere Menschen raushängen und dranhängen sozusagen und ein Herrschaftswissen vermitteln, dass wir unser einer aber nicht haben. Mike, unsere Ehen sind ja auch sozusagen nicht Thema von Podcasts und nicht Themen, die wir selber featuren, sondern wenn wir von anderen im Grunde zitiert werden, dann ist das selten authentisch und nie autorisiert, weil wir nie im Grunde unser Innerstes preisgeben würden. Das ist das Letzte, was man hat, ob man man Promi ist oder nicht. Und da sollte man auch, das ist ein Rat, den ich allen gebe, bis auf diese YouTube-Menschen, die du vorher angesprochen hast, die ja sozusagen ihr gesamtes Schicksal raushängen und die ihre ganzen Krankheiten und ihre Wehwehchen vor sich hertragen, um sozusagen anderen Menschen Mut machen zu wollen, was ich immer in Frage stelle. Niemand macht anderen Menschen Mut, indem er über seine eigenen...
Doch, wir machen Menschen Mut.
Wir machen Menschen Mut, unseren Aposteln. Aber die sind ja alle schon mutig. Allein, dass sie uns folgen, finde ich schon ein Akt des Mutes.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, natürlich, wir kümmern uns weder um die Ehen anderer Menschen. Wir haben ja mit unseren Ehen haben wir ja genug Gesprächsstoff, wenn wir uns und zu viert treffen. Von daher würden wir das nie öffentlich erzählen, Leute, und es ist natürlich auch überhaupt nicht unsere Art, das habt ihr ja natürlich auch schon in unserem Podcast gemerkt, dass wir uns überhaupt über andere Prominente auslassen würden. Ich komme mal zu einem. Mhm. Und zwar Stefan Ross, man muss ja heute echt aufpassen als Prominenter, also nicht nur, was man im Podcast erzählt, das wird ja alles umgedreht und von hinten zitiert und aus mehreren Podcasts zusammengeschnitten und dann als ein Satz zusammengeschrieben in Zeitungen. Was Thomas übrigens letzte Woche passiert ist, übrigens, das war nicht eine Geschichte aus einem Podcast, sondern das waren 5 Geschichten aus 6 Podcasts, die da zusammengesammelt wurden. Aber man muss echt aufpassen, was man erzählt, und man muss als Prominenter natürlich auch echt aufpassen,
was man verkauft,
was man anderen Leuten erzählt anscheinend, weil Stefan Ross, den wir eigentlich sehr mögen, der macht ja diese lustige Sonntagssendung, in der ich auch schon zu Gast war.
Ich nie.
Immer sonntags. Und den kennen wir ja noch als jugendlichen Trompeter, wo er mit seiner Trompete die Menschen zum Weinen gebracht hat in den großen Volksmusiksendungen dieser Welt. Und der hat jetzt anscheinend seine Villa verkauft, wogegen ja überhaupt nichts einzuwenden ist, für 835.000 Euro. Das ist echt wie irre, auch wie diese ganzen Preise dann plötzlich, das wird alles raussortiert, da wird dann Makler angerufen und was hat er dafür gekriegt?
Und dann werden die alten Maklerfotos veröffentlicht, die nichts mehr mit dem Haus zu tun haben, wie es im Moment aussieht, sondern die irgendwann mal auf dem Markt waren. Aber da sind die groß
im
Beischleifen von irgendwelchen aktuellen Fotos oder nicht mehr aktuell sind.
Ja, und nun gibt's ja in der Baubranche, aus der ich ja teilweise komme von früher und mich da auch ein bisschen auskenne, gibt's ja den alten Spruch, gekauft wie besehen. Also wenn man ein Haus kauft, ein gebrauchtes Haus oder ein älteres Haus, dann guckt man sich das an. Wenn man clever ist, nimmt man vielleicht noch einen Gutachter dazu, der Ahnung hat von alten Häusern.
In Amerika sagt man as is, also sozusagen wie es steht und liegt.
Genau.
Ist auch so ein Ausdruck.
Das heißt, wenn man dann diesen Kaufvertrag irgendwann beim Notar unterschreibt, dann unterschreibt man eigentlich, dass man das so gekauft hat, wie es da jetzt steht, für den Preis, den man da unterschrieben hat. Und jetzt kommt aber das Ehepaar, das das Haus von Stefan gekauft hat und sagt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt regnet's rein und die Solaranlage funktioniert nicht und wir haben über 20 Reparaturen schon und die Stromkosten sind viel höher, als Stefan gesagt hat. Ich glaube, dieses arme Ehepaar wird, wenn sie den jetzt verklagen, wird's schwer werden, weil es ist weiterhin so in Deutschland, dass man Sachen kauft, so wie sie besehen sind. Und wenn Stefan die nicht wirklich nachweisbar böse angelogen hat, was ich ihm nicht zutrauen würde, weil er eigentlich ein netter Kerl ist, dann wird es für dieses arme Ehepaar, glaube ich, schwer.
Hat der Stefan nicht im Wohnwagen gewohnt? Irgendwas habe ich da so in Erinnerung.
Ja, der hat ein riesen Wohnmobil. Das hat er aber, glaube ich, zusätzlich gehabt, quasi, weil er natürlich im Gegensatz zu uns beiden, wir haben ja diese wilden Zeiten alle schon hinter uns. Wir sind ja nicht mehr nur noch on the road. Ich hätte bestimmt zu meiner Ruhm- und Glanzzeit mir auch so ein Wohnmobil, habe ich jetzt im Nachhinein mal drüber nachgedacht, besorgen sollen, weil dann hätte ich mir viel Hotelkosten gespart und hätte während der Fahrt, wenn ich mir einen Fahrer geleistet hätte, hätte ich auch noch schlafen können teilweise. Also das war nicht unclever von Stefan.
Ja, nachdem du aber mit dem Bagger unterwegs warst, ist das natürlich, der Mark hat ja in der Baggerschaufel gepennt.
Ich bin ja,
hier
ich
kommt
bin
Bodo ja mit dem Bagger.
Baggern unterwegs gewesen. Jeder, der mich kennt, weiß, wenn Mike vorfuhr bei der Konzerthalle, dann kam er in seinem gelben Bagger mit seinem Helm auf und zwei Rasseln in der Hand.
Jawohl.
Aber Leute, also wir drücken den Rentnern, die das Haus von Stefan gekauft haben, die Daumen und gleichzeitig drücken wir Stefan die Daumen. Wir drücken eigentlich allen die Daumen.
Ja, wir drücken nur Daumen. Man könnte vielleicht dem Rentenehepaar noch raten, dass sie sagen, sie hören nachts geheimnisvolle Trompetenklänge durchs Haus klingen. Dann wäre das Haus auch noch verwünscht, sozusagen. Also dann könnten sie in irgendwelchen Geisterserien vielleicht mitmachen, im Reality-Fernsehen. Ja. Und damit das Geld wieder einspielen, was ihnen woanders fehlt.
Genau, dass sie vielleicht dieses Haus zur Verfügung stellen für Sommerhaus der Stars.
Ja.
Dann würden sie von der Produktionsfirma für jeden Tag, der da gedreht wird, würden sie dann richtig Kohle kriegen. Und die Produktionsfirma könnte tatsächlich im Hintergrund immer so leichte Trompetenklänge einspielen nachts.
Einspielen, da geistert noch was durchs Haus.
Ja.
Da hätten sie den Stefan noch quasi gratis. Allerdings müssen sie dann natürlich sagen, wir haben noch leichte Silikonspuren im Haus vom Sommerhaus der Stars und da sind noch einige Filler hängen geblieben.
Ja. Leute, wir bringen wieder Produzenten auf Ideen. Meldet euch ruhig bei uns, wenn ihr das alles verwirklicht. Wir stehen für weitere Ideen, stehen wir parat. Jetzt kommen wir zu den richtigen Prominenten, nämlich zu Thomas und mir. Und der Thomas hat es eben ja schon angedeutet. Es wird ja in der Presse unglaublich viel wirklich ausgedacht, wo man denkt, das kann nicht sein. Man liest ja auch in diesen ganzen Yellow Press-Geschichten oft Überschriften, wo man denkt, hä? Steffi Graf trennt sich von ihrem Mann. Und ich denke, ein glücklicheres Ehepaar gibt's eigentlich nicht. Wie sind die darauf gekommen?
Ja.
Und dann steht dann irgendwie, die haben sich getrennt da haben sie zusammen Tennis gespielt und dann haben sie sich auf dem Weg nach Hause getrennt. Steffi ist da hingefahren und er ist woanders hingefahren. Nur die Überschrift war dann, Steffi trennt sich von Agassi.
Ich will den armen Günther nicht unnötig quälen, aber der hatte auch mal eine schöne Schlagzeile, Krach bei Jauch zu Hause, da war eine Baustelle in der Nähe.
Ja, genau, ja.
Das ist natürlich.
Ja. Ja, und genau sowas, das ist mir natürlich auch aufgefallen, stand jetzt über meinen Freund Thomas, weil wir ja, ich habe es eben schon angesprochen, dieses berühmte UMR-Festival in Hamburg, also die medialen Rockstars haben sich wieder getroffen. Da haben wir uns ja über die Kaulitz-Twins ausgelassen und über das Festival und dass wir da nicht eingeladen wurden und so. Und dann steht als Überschrift ganz groß Thomas Gottschalk, bittere Enttäuschung für den Moderator. Also so, eigentlich ist dein Leben zu Ende und deine Karriere sowieso.
Sowieso, das Wort bitter existiert eigentlich gar nicht in meinem Umfeld. Bitter bin ich eigentlich ganz selten. Bitter, bitter.
Pass auf, ich lese mal nur kurz vor, damit die Leute mal so sich vorstellen können, was so aus Geschichten, die wir beide hier nett erzählen, gemacht wird. In einer neuen Podcast-Folge von Die Supernasen sprechen Thomas Gottschalk und Mike Krüger über das aktuelle Geschehen in der Medienwelt und stellen dabei fest, dass während die beiden TV-Stars vor einigen Jahren noch selbst Fastfood-Giganten und McDonalds-Werbegesichter waren, wurden sie inzwischen von einer jüngeren Generation abgelöst, nämlich von den Kaulitz-Brüdern Bill und Tom. Das haben wir lobend anerkannt, ne? Das haben wir nett erwähnt.
Finde ich aber auch. Und wir haben uns auch gegen den Fleischwahn ausgesprochen. Wir beide sind ja inzwischen Fastenbrüder und ernähren uns quasi fast nur noch vegan. Also ich habe ja in meiner Laufbahn Werbung für Zuckerprodukte und für Fleischprodukte gemacht, wovon ich mich jetzt zu distanzieren habe. Aber das gilt natürlich nicht für die Kaulitz-Brüder.
Richtig. Und dann haben wir ja noch erzählt, dass da Kim Kardashian auf der Bühne gesessen hat und von Kai Pflaume interviewt wurde. Daraus wurde natürlich in diesem Artikel gemacht, ja Leute, Thomas Gottschalk, der interviewt keinen mehr, das macht jetzt alles Kai Pflaume. Und eingeladen waren die beiden schon mal gar nicht. Und dann haben wir noch gesagt, wir durften auch keinen Spieler der Nationalmannschaft nominieren. Und daraus wurde gemacht, ja, selbst da wurden die beiden übergangen. Und der Schlusssatz ist dann, tja, Thomas Gottschalk, ziemlich viele Pleiten in so kurzer Zeit.
Oh Gott, das ist natürlich ganz bitter. Aber du siehst, ich habe zum ersten Mal in meiner Karriere das Wort bitter benutzt, weil ich es sozusagen in der Zeitung gelesen habe. Ich habe darunter kaum gelitten. Und sowas geht uns auch sonst wo vorbei. Wir hatten unsere Zeit und ich bin der Meinung, mit George Harrison, all things must pass. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jüngere Menschen jetzt für jüngere Menschen irgendwelche Werbeaufträge übernehmen. Sinn. Es wäre völlig blödsinnig, wenn McDonald's sagen würde, wir haben jetzt ein Menü, wo man sozusagen das Gebiss rausnehmen kann, da hätten wir sie gerne. Also das ist doch Quatsch, das braucht kein Mensch.
Wir haben jetzt einen neuen, es gibt jetzt auch Kartoffelbrei von McDonald's. Ja. Wen könnten wir denn da als Werbegesichter nehmen? Warte mal, wir hatten doch schon mal Mike und Thomas. Ja, Kartoffelbrei, das passt zu denen, das können die vielleicht noch schaffen mit ihren Gebissen. Nein, ich stimme Thomas dann natürlich völlig zu. Leute, alles, was wir jetzt erzählen über unsere Kollegen, die natürlich alle logischerweise viel, viel jünger sind als wir, weil wir sind ja nun mal seit 100 Jahren in diesem Geschäft zusammen, wir beide. Das erkennen wir natürlich an und wir haben uns damals genauso über diese Werbeverträge gefreut, wie die sich heute drauf freuen oder darüber freuen. Und das ist einfach ein Ding der Zeit, genauso wie ich jetzt nicht sagen würde, warum bin ich jetzt nicht andauernd in den Charts, Mike, was ist passiert? Ja, passiert ist, Mike, du bist 72. Und mit 72 ist man heutzutage einfach nicht mehr in den Charts, obwohl ich es tatsächlich ja, wie Thomas weiß, in die YouTube-Charts auf 1 geschafft habe. Aber das sind natürlich Ausnahmen, das hat mit der normalen Realität nicht wirklich viel zu tun.
Nein, und das ist auch eine Realität, mit der wir uns nicht nur abfinden, sondern die ganz normal ist und die wir auch akzeptieren. Wir kannten dieses Geschäft ja auch, wir haben ja so viele Menschen kommen und gehen sehen und die sind alle damals länger geblieben, als sie heute unterwegs sind. Aber ich habe nie einem nachgeweint im Sinne von, um Gottes Willen, mein Leben ist zu Ende, weil mein Lieblingsstar nicht mehr in den Charts ist. Und wenn Mike mit 72 auf Platz 72 der Charts ist, dann sage ich, Donnerwetter, guck ihn dir an. Aber es geht nicht darum, dass wir etwas einfordern. Und wir wissen, die Top 10 haben sich für uns erledigt.
Ja, so ist das. Aber wir haben es gerade beide erklärt, wir sind zusammen 100 Jahre in diesem Showgeschäft. Und da haben wir natürlich für alle unsere Apostel, die diese Geschichten immer noch lieben, was wir auch in unseren vielen Zuschriften erfahren, nämlich erzählt doch ruhig weiter von früher, weil viele können sich an diese Zeit noch erinnern und die sich nicht erinnern können, die sagen ganz erstaunt oft, wie, das gab's tatsächlich. Und denen erzählen wir natürlich gerne von, wie es war früher im Showgeschäft und deshalb jetzt unsere Rubrik 100 Jahre, Leute, Showbiz.
Jawohl.
Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
Ja, Freunde, in diesen 100 Jahren, die Tommy und ich zusammen auf die Waage bringen, haben wir natürlich nicht nur viele Konzerte gegeben, Tommy unendlich viele Galas moderiert und Veranstaltungen moderiert und Fernsehsendungen moderiert, sondern ich war auch immer gerne als Besucher bei vielen Kollegen und wir haben natürlich auch in diesen vielen, vielen Jahren viele Kollegen getroffen und haben viele tolle Konzerte auch erlebt und das finde ich mal ganz interessant für unsere Apostel vielleicht. Wo waren wir denn so früher? Also das erste, wirklich eins der tollsten Konzerte, die ich vor bestimmt 30 Jahren gesehen habe, war Marius Müller-Westernhagen. Und zwar war meine Tochter damals so 12, also das muss 30 Jahre ungefähr her gewesen sein. Und da fing Marius an, als erster großer deutscher Star in diese Riesenstadien zu gehen. Und da haben wir ihn gesehen in Hannover, Open Air. Und war natürlich netterweise eingeladen. Und wenn man eingeladen ist, dann ist man in so einer VIP-Loge. Da sitzen dann die ganzen Honoratoren der Stadt und was weiß ich, wer da alles war. Und Presse und Management und so. Und die Einzige, die während des Konzerts die ganzen 2,5 Stunden auf ihrem Stuhl gestanden hat und jeden Text mitgegrölt und alle haben so ein bisschen merkwürdig geguckt zu mir und natürlich zu Nina, weil die hat sich um die anderen da in dieser VIP-Loge natürlich überhaupt nicht geschert. Die hat Marius gefeiert und war die Einzige, die wirklich auf dem Stuhl stand, Party gemacht hat und um sie rum saßen so Menschen, die so nett geklatscht haben nach jedem Lied. Das war Marius. Und im selben Stadion haben wir dann 2 Jahre später Michael Jackson gesehen, in seiner Glanzzeit noch. Das war ja Wahnsinn, was der früher auf die Bühne gebracht hat und was der da veranstaltet hat auf der Bühne. Der hat ja von den 2,5 Stunden, die er gemacht hat, 2 Stunden alleine durchgetanzt. Also das waren so die ersten großen Highlight-Konzerte, die in die Größenordnung Stadion hatten. Ich erzähle nachher noch von welchen, die waren viel, viel kleiner und trotzdem waren die Leute noch berühmter. Thomas, wann waren so deine Highlight-Konzerte?
Also ich habe ja das Glück gehabt, Queen live zu sehen, Freddie Mercury mit seinem kleinen Mikrofönchen, das er immer so gewirbelt hat. Da war so ein Halbständer dran und ich habe den in der Olympiahalle gesehen. Queen in der Olympiahalle ist eines der Konzerte, an denen ich mich erinnere. Ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen Zeitzeugen, die in einem Kiss-Konzert es geschafft haben, einzuschlafen, weil ich dermaßen vom Jetlag niedergedrückt war, dass ich trotz des ganzen Krachs eingepennt bin. Ich habe die Scorpions gesehen, die in Amerika beispielsweise sehr viel mehr gefeiert werden als in Deutschland. Dort gelten sie als weltbekannte Rockgruppe und in Deutschland werden sie so ein bisschen als Pseudo-Rocker belächelt. Aber die in Amerika, die Scorpions zu sehen, hat mir natürlich ein gewisses Heimatgefühl gebracht. Und ich habe sie auch anschließend getroffen natürlich. Und ich habe ein einziges Konzert in meinem Leben verlassen, wofür du wahrscheinlich kein Verständnis hattest. Aber da klang ein Lied wie das vorherige. Das war nämlich der Bruce Springsteen, der tolle Konzerte gegeben hat. Aber das ist nicht meine Welt. Das ist so ein internationaler Peter Maffay, der in Amerika gefeiert wird als The Boss. Aber ich konnte mit seinen Texten nicht viel anfangen, weil ich sie schlichtweg nicht verstanden habe. Und musikalisch hat er ja nicht so viele Nuancen wie andere in diesem Geschäft.
Aber da muss ich natürlich sofort intervenieren. Hallo, Bruce Springsteen.
Ich wusste es, ja.
Habe ich natürlich auch live gesehen. Alleine die Band, Herr Gottschalk.
E-Street Band,
alleine die Band, die da spielt, ist sowas von gigantisch. Okay, Texte kann man drüber streiten. Er wurde ja zu Anfang seiner Zeit auch so ein bisschen, das war natürlich weit, weit zu hoch gegriffen, mit Bob Dylan verglichen, der natürlich noch ganz, ganz andere Texte schreibt, logischerweise. Aber das ist eben, du hast richtig, also wenn wir jetzt böse sind, sagen wir, das ist eine Mischung aus Bob Dylan und Peter Maffay auf Englisch.
Ja.
Damit haben wir ihn jetzt gut beschrieben. Ich möchte mich da auch raushalten. Ich komme zu Menschen, die ich gesehen habe, da war ich noch sehr, sehr jung und da musste ich auch echt noch für eine Karte sparen. Ich habe zum Beispiel noch Otis Redding gesehen.
Oh, Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting on the Dock of the Bay. Der ja leider dann mit dem Flugzeug abgestürzt ist, mit seiner gesamten Band zusammen. Also den habe ich noch gesehen, weil ich mal eine Zeit lang tatsächlich auch auf Soul-Musik stand. Und dann war ich großer Fan von Procol Harum, Whiter Shade of Pale, ihr berühmtestes Lied.
Oh ja.
Und ich war nicht eigentlich, erstmal fand ich ihre Musik toll, aber ich fand den Schlagzeuger besonders toll, weil zu der Zeit habe ich auch noch selber Schlagzeug gespielt. Und dann habe ich gedacht, ich gehe mal zu Procol Harum. Und die waren die Vorband von den Bee Gees in Hamburg. Und zwar, und jetzt haltet euch fest, in der Leishalle, da gehen rein 1800 Leute. Also es ist schon sehr, sehr, sehr lange her, als Procol Harum die Vorband von den Bee Gees in der Leishalle in Hamburg war.
Mhm.
Und ich weiß noch, ich habe dann gedacht, okay, jetzt war Procol Harum, jetzt kann ich eigentlich auch gehen, weil ich war nicht wirklich Bee Gees-Fan, die damals so Sachen sangen wie Here I'm going back to Massachusetts.
Das war noch vor ihrem Comeback in der Disco-Ära, oder?
Genau, das war noch richtig Schmalzgesang.
Aber die waren Top-Act, das ist interessant, dass also Top-Act waren die Bee Gees und Vorgruppe war Procol Harum. Wir hätten das ja beide andersrum gesehen.
Allerdings, ja. Auch waren aber 95% Mädchen natürlich in dieser Leishalle und vor mir saßen auch zwei, die völlig ausrasteten, als Barry dann auf die Barry Gibb auf die Bühne kam, den sie alle liebten. Ich habe gedacht, vom Rang, da fallen gleich welche runter vor Begeisterung. Und die vor uns fielen erstmal in Ohnmacht, als Barry kam. Dann haben wir ihn von hinten so auf die Wange getätschelt, was man heute ja gar nicht mehr machen darf. Das heißt, sie wären heute, hätten sie weitergeschlafen.
Lieber bewusstlos als getätschelt.
Ja, und wir haben sie dann wieder aufgeweckt und gesagt, hier, ihr könnt jetzt in Ohnmacht fallen. Barry ist doch erst da. Ihr müsst ihn euch doch angucken. Aber die Bee Gees waren dann auch toll. Ich fand Procol Harum trotzdem besser, aber ich habe natürlich noch gesehen, und da beneiden mich natürlich ganz, ganz viele, die Beatles live in der Ernst-Merck-Halle in Hamburg auf ihrer berühmten Beatles-Bravo-Blitz-Tournee, wo sie mit dem Sonderzug der Queen durch Deutschland gefahren sind und das wurde alles gesponsert von der Bravo, von dieser Jugendzeitschrift. Und die gaben in den Städten, in denen sie waren, immer zwei Konzerte, eins nachmittags und eins abends. Und ich habe tatsächlich Karten gekriegt durch einen Kumpel für das Nachmittagskonzert. Nun muss ich dazu sagen, es war natürlich toll, die überhaupt zu sehen damals zu der Zeit. Also ich hätte sonst was getan, damit ich dahin hätte hingehen können und bin auch weiterhin begeistert, dass ich da war. Aber die hatten damals natürlich so kleine Musikanlagen, dass du die erste Viertelstunde, als sie auf die Bühne kam, hast du überhaupt nichts verstanden, null. Du hast nur schreiende Mädchen gehört, du hast kein Wort von dem oder Gesang, null. Mhm. Und als sie sich dann irgendwann mal beruhigt hatten, dass man so ein bisschen was verstehen konnte, hat man dann wenigstens mal einen Song so im Ansatz wahrgenommen von den Beatles. Von daher, also das Konzert war toll, aber gehört, zum Glück kannte ich sowieso alle Beatles-Titel auswendig, von daher habe ich dann nach den Mundbewegungen von John Lennon, habe ich quasi für mich selber mitgesungen.
Das neide ich dir natürlich ein bisschen, ich habe die Beatles ja nie live gesehen, aber ich habe viele schreiende Mädchengenerationen in meinem Leben erlebt und das ist das Faszinierende, die wollen das ja hinterher gar nicht mehr wissen. Ich habe jetzt ein Plakat in München gesehen, Sweet, the final tour. Die sind auch nochmal unterwegs. Das sind wahrscheinlich die Söhne derer, die damals unterwegs waren mit Teenage Rampage und mit all diesen Geschichten. Are you ready, Steve? Das ist, und das waren damals ja sowohl bei Sweet haben die Mädchen geschrien, dann haben sie wieder geschrien. Ich habe die Bay City Rollers in ihrer besten Phase erlebt. Da mussten wir geheim drehen, haben wir in so einem Gaswerk in München gedreht und waren ganz stolz, dass wir die Bay City Rollers hatten, die heute zu Recht vergessen sind. Und dann gab es ja noch eine Menge von diesen Offsprings da, da gab es Rosetta Stone, erinnere ich mich noch.
Genau.
Da haben dann auch irgendwelche Menschen geschrien und sie schreien heute wieder und wollen es dann hinterher nicht gewesen sein. Ich habe die Backstreet Boys erlebt, wo Eltern ihre Kinder in den gleichen Hotels eingemietet haben. Verzweifelte Eltern haben vor dem Hotel geschlafen, damit sie sich das Zimmer für die Töchter leisten konnten, die dann glücklich waren, wenn sie ein Stockwerk unter den Backstreet Boys übernachten durften und haben gehofft, dass da irgendwas durch die Decke tropft, eventuell, ist aber nicht passiert. Aber es ist unglaublich, dass diese Begeisterung für Popmusik sich über die Generationen gehalten hat. Ich neide dem Mike heute, 50 Jahre später, noch seine Beatles-Erfahrung. Und wahrscheinlich sind die Mädchen, deren Mütter bei den Beatles geschrien haben, inzwischen auch schon ältere Damen geworden, die nicht mehr schreien und kein Verständnis dafür haben, dass die Enkel irgendwo stehen und schreien. Die Konzertkarten, was hast du damals für eine Beatles-Karte gezahlt? Sicher einen kleinen Bruchteil von dem, was heute Madonna verlangt.
Ich denke, irgendwie damals waren 30 Mark viel, ne? Also sowas in der Art.
Ja, genau. Heute Adele in Las Vegas, das sind Tausende, die da gezahlt werden. Ich kann es gar nicht verstehen, was da so wertvoll dran sein soll. Aber Frau Meyer-Landrut hat gerade gebarmt, dass sie ihre Karten für ihr Konzert nicht los wird und hat überlegt, ob sie wie Madonna auf den Preis runtergeht und die sind alle inzwischen dabei, ihre Karten zu verschleudern, weil sie die Wahl haben zwischen einem vollen Konzert und zwischen vielen Menschen, die in der ersten Reihe sitzen wollen und dann ein paar tausend Euro dafür hinlegen für diese Ehre.
Ja, Bay City Rollers habe ich natürlich auch kennengelernt, weil wir zusammen bei der Löwenverleihung aufgetreten sind. Damals war ich ja noch so weit vorne, dass ich Löwen überreicht bekam von RTL in der Dortmunder Westfalenhalle. Und da ist man dann lange beschäftigt für so eine Geschichte, weil die ja vom Fernsehen übertragen wurde. Dann ist man da 3 Tage vor Ort und da hatten wir sehr nette Abende mit den Bay City Rollers. Und die sind dann auch aufgetreten vor mir in dieser Halle. Und das war immer toll. Und Les, der Sänger, den habe ich dann Jahre später wieder getroffen, weil wir eingeladen waren, Birgit und ich, in die Royal Albert Hall nach London zum letzten Konzert der Hollies. Und da saß der neben mir in der Loge.
Ach.
Und ich sage, ey, wir kennen uns doch irgendwie. Sagt, ja, I'm Les from Bay City Rollers. Und dann war der so nett, dann hat er gesagt, ja, wie lange seid ihr denn noch da? Und er hat mir das Wochenende ein bisschen verlängert und war noch 2 Tage in London. Ah, dann zeige ich euch mal London. Und er hatte uns nächsten Tag mit seinem Auto abgeholt und ist mit uns durch London gefahren. Und so super netter Bursche. Liebe Grüße nach London. Also, ich zahle nur noch ein paar Namen auf, die ich toll fand, weil es gab Ostern dann, nachdem die Beatles da waren, gab es immer Ostern ein Riesenfestival in der Ernst-Merck-Halle. Da blieb man 3 Tage und musste nur nachts für 2 Stunden die Halle verlassen. Da haben wir dann bei einer Freundin von einem Freund in irgendeiner Altbauwohnung nochmal 2 Stunden geschlafen und sind dann morgens gleich wieder in die Halle mit unseren Schlafsäcken. Also man lag da mit Schlafsäcken in der Ernst-Merck-Halle. Und meine Mutter hat hinterher zu mir gesagt, also du solltest deine Kleidung vielleicht am besten verbrennen. Die riecht so nach allen Drogen, die man sich vorstellen kann. Da wurde natürlich in dieser Halle wurde so viel Cannabis geraucht, da würde selbst Karl Lauterbach heute neidisch werden. Ja. Und so stank man natürlich da auch nach 4 Tagen. Und da traten so Menschen auf wie Hardin und York, die ich genial
Hardin
fand.
Hardin und York, mein Gott, ewig nicht mehr gehört, ja.
10 Years After kam immer nachts. Jethro Tull war da, Steamhammer, Cannon Heat.
Love like a man.
Ja, also da war die Hölle los natürlich. Und wir haben 4 Tage quasi durchgefeiert da in der Halle. Das war sensationell.
Mhm.
Ja, so viel, Freunde, zu den Menschen, die Tommy und ich alle in Konzerten gesehen haben und die wir früher toll fanden.
Ich blicke hier gerade auf eine Platin-CD, die ich an der Wand hängen habe. 50 Jahre Rock, Thomas Gottschalk präsentiert. Mein Gott, das ist auch schon wieder 50 Jahre her. Da wurden 200.000, habe ich eine Platin-CD davon bekommen, weil 200.000 CDs davon verkauft wurden.
Ja.
50 Jahre Rock. Procol Harum waren auch dabei. Gary Brooker erinnere ich mich noch.
Ja, cool.
Habe ich da persönlich kennengelernt. Toto, Elton John, Santana, Steppenwolf. Das kann ich gerade auf die Entfernung noch gut lesen hier.
Ja, guck mal, und das ist eine CD. Das heißt, dafür kann man für 200.000 CDs bekam man Platin. Früher, als ich noch Platten verkauft habe, da kriegte man für 250.000 verkaufte Gold.
Das waren noch Platten. Das waren, bei mir waren es schon CDs, sehe ich gerade hier.
Ja. Und CDs wurden also schon, was das andeutet, ich will es kurz erklären, Platten wurden, CDs wurden natürlich schon viel, 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 viel weniger verkauft, weil da ging das ganze Elend der Musikbranche quasi los. Da konnte man plötzlich anfangen, Musik zu kopieren, und zwar 1:1. Das heißt, meine Vinylschallplatten, die konnte man abhören, solange man wollte, bis es anfing zu knacken. Dann konnte man die kopieren mit vielleicht einem Kassettenrekorder. Da fiel die Kassette aber auch nach 50 Mal hören auseinander. Und schon gar nicht im Verhältnis 1:1, was die Qualität anging. Aber als dieser kleine Japaner im Fernsehen mal irgendwann eine CD hochhielt und sagte, ich bin der Chef von Sony, das ist eine CD, da kann man Musik 1:1 kopieren, digital, da habe ich zu Birgit gesagt, oh, 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 das ist nicht gut für uns. Da hat der kleine Japaner sich nichts Gutes ausgedacht. Und das war der Anfang quasi, dass immer weniger Schallplatten verkauft wurden, nämlich CDs, weil die eben viel kopiert wurden. Und dann kam quasi der Genickschuss für die ganze Musikbranche, nämlich die ganzen Spotify und sonstigen Kollegen, die Streamingdienste sich erfunden haben, wo Musik quasi umsonst versendet wird. Und das ist natürlich die Folge, dass heute mit Musik verhältnismäßig wenig Geld zu verdienen ist. Das ist sehr, sehr schade für meine jungen Kollegen, die heute damit versuchen, ihr Geld zu verdienen. Es tut mir leid, aber ich war immer noch in der guten alten Vinylzeit und bin dafür sehr, sehr, sehr dankbar.
Auch ich habe ja meine Radiotätigkeit damit begonnen, dass ich Platten aufgelegt habe, was ein DJ damals noch getan habe. Da musste man immer so von einem, da gab es auf dem Plattenspieler so einen schwarzen Punkt, wo man zurückdrehen musste, damit da sozusagen die Anlaufzeit gestimmt hat. Und dann hat man ja über eine Geramp gesprochen. Man wusste genau, ein Opening dauert ungefähr 20 Sekunden. Die Ansage durfte also nie ins Gesungene gehen. Und wir haben natürlich Ansagen gemacht, die quasi erklärend waren. Und wir haben uns ja eingebildet, wir müssten den Menschen die Musik nahebringen. Und das war etwas, was so 70s ist, wenn ich heute Radio mache. Ich musste dann umsteigen auf CDs und dann gab es dann so kleine Kästen. Das war wieder eine völlig andere Technik. Aber heute ist es ja eine ganz andere Kunst. Die stehen ja nur an irgendwelchen Laptops und können dann auch noch im Grunde, während eine Platte läuft, können die andere einkürzen auf die Zeit, die sie gerade brauchen. Aber die jungen Kollegen hören die Musik gar nicht mehr. Ich saß da begeistert noch hinter dem Plattenteller und habe Musik gespielt, die ich selber auch gehört habe und wo ich auch zugehört habe mit meinen Kopfhörern. Heute ist es im Radiostudio verhältnismäßig still, aber man muss davon ausgehen, dass man von hinten mit irgendwelchen Digitalkameras erfasst wird und das Radio ja auch nicht mehr das ist, was es mal war. Da konntest du früher zauselig und ungekämmt hingehen. Heute sagen die Leute, was hast du denn für Haare? Und ich sage, um Gottes Willen, woher weißt du das? Ich bin doch im Radio.
Habt ihr mich gesehen?
Ich sehe dich digital. Da sind überall digitale Kameras. Das ist faszinierend. Da wird sich auch noch einiges ändern. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, Mike. Und was du gerade erzählt hast mit deinem Sony-Menschen, der die CDs vorgestellt hat, wir werden noch einige technische Revolutionen erleben, befürchte ich.
Unbedingt. Ja, und früher kamen ja auch noch zu dir in dein Büro, das du bestimmt beim BR hattest, Menschen, die nannten sich Promotion-Menschen von der Schallplattenfirma, die kamen dann tatsächlich mit einem Koffer voller Singles bei dir angewandert und haben gesagt, hier Thomas, das ist die neue Single von Vater Abraham. Das haben sie dir wahrscheinlich nicht gegeben. Und haben dann gesagt, das müsst ihr unbedingt spielen, Leute. Und dann wurden alle Redakteure zum Essen eingeladen von der Schallplattenfirma und alle hatten einen netten Nachmittag. Und dann wurde, oder das ist die neue Single von Mike hier, so unterm Tisch, Geheimtipp, der Nippel.
Ja,
super. So.
Musste spielen.
Und heute kann man sich diese ganzen Songs, die neu auf den Markt kommen, da gibt es eine Plattform, eine digitale Plattform, da können sich die Rundfunkanstalten die neuen Titel runterladen. Um auf diese Plattform zu kommen, muss man sogar Geld bezahlen. Das weiß ich, weil ich da natürlich auch drauf bin auf dieser Plattform. Ich werde zwar nicht viel runtergeladen von den Radioanstalten, weil meine Songs sind, was Radio angeht, natürlich schwer vermittelbar, weil die sagen, warum sollen wir den Schwachsinn von Krüger spielen? Wir haben doch Taylor Swift. Sehe ich ja auch ein. Aber auf alle Fälle, so läuft das heute. Da fährt keiner mehr mit dem Koffer durch die Gegend und verteilt irgendwelche Schallplatten, sondern die werden selbst von den Sendern heute runtergeladen von einer Plattform, die quasi von den Leuten die Platten herstellen, wie mir. Und das läuft heute eben alles digital bestückt werden. Einer, der noch ganz, ganz viele Schallplatten, Vinyl und CDs und alles gestreamt wird, ist Herbert Grönemeyer. Und den ich sehr, sehr mag, weil der für mich einer der besten Texter ist.
Den wollte ich auch erwähnen, als du vorher von Westernhagen gesprochen hast. Ich habe den Grönemeyer auch in einem Stadion in Frankfurt erlebt. Das ist faszinierend. Dieser Mann wurde weder als Sänger geboren, der kann weder besonders tanzen, noch kann er besonders singen, ist aber ein genialer Auftrittskünstler, der die 50.000 oder 70.000, die da im Stadion waren, sowas von im Griff hatte. Und der Mann hat ja auch noch eine Botschaft.
Ja, eine Botschaft hat er auch noch. Und Herbert, mit dem bin ich einmal zusammen noch aufgetreten. Da war Herbert aber noch nicht der große Herbert Grönemeyer, sondern da war noch Herbert. Und zwar gab es immer eine Veranstaltung im berühmten Tanzbrunnen in Köln, der liegt direkt am Rhein, das Open Air, mehr oder weniger Open Air, teilweise überdacht. Und da traten immer am Wochenende alle möglichen Künstler auf, unter anderem ich und auch Herbert, der damals noch einfach am Klavier gesungen hat und hat damals schon gesungen, dieses Lied Currywurst, willst du in der Stadt, wirst du nicht so satt, kauf eine Currywurst. Und das fand ich so sensationell hinter der Bühne. Das habe ich ihm dann auch gleich gesagt. Ja, Herbert, das ist mal schon mal der Hammer, das Lied. Konnte aber keiner ahnen, dass ein Jahr später, glaube ich, Herbert dann Bochum rausgebracht hat.
Bochum, das wurde eine Hymne, dieses Lied, ja.
Die legendäre LP Bochum, die, glaube ich, alle Verkaufszahlen, die bis dahin herrschten, hat er alle Rekorde eingestellt in Deutschland. Und ich war natürlich einer, der immer auf solche Texte, auf solche Lieder dann natürlich irgendwelche Gag-Texte gemacht hat. Und wenn man die auch veröffentlichen möchte, diese Songs, dann muss man den Verlag oder auch den Künstler anfragen und sagen, hier, ich habe hier einen tollen Text. Ich hatte zum Beispiel einen ganz tollen Text auf Männer, habe ich umgetextet auf Hunde. Hunde beißen in ihr Arm. So, und Hunde kacken auf Straße und Deich, außen hart und innen ganz weich. Und da wollte ich einen Text Genehmigung haben, habe ich nicht gekriegt. Deshalb war ich immer ein bisschen böse auf Herbert, aber ich habe natürlich Birgit hat auch gesagt, sag mal, du glaubst doch nicht, dass Herbert sich Anfragen anguckt, wer seine Texte jetzt
Ich sehe schon die Zeile, Mikes bittere Abrechnung mit Mike Krügers bittere Abrechnung mit Herbert Grönemeyer.
Ja.
Da haben wir gleich zwei Namen, wo die Leute noch wissen, um wen es geht.
Genau, und da hat Birgit gesagt, du glaubst doch nicht, dass Herbert drüber nachdenkt, ob irgendeiner seine Texte veralbert oder nicht. Das kommt gar nicht bis zu dem. Das hat schon der Verlag abgelehnt. Da trinkt Herbert morgens in Ruhe Kaffee. Der hat damit gar nichts zu tun. Und da hatte sie natürlich recht. Also Herbert, ich bin weder böse noch beleidigt. Ich finde dich weiterhin ganz, ganz toll. Und ich habe dann aber, weil ich dachte, wenn Herbert mir schon keine Texte genehmigt, dann mache ich einfach ein Lied so in der Art von Herbert. Und da habe ich dann ein Lied aufgenommen, das heißt 26757 Borkum. Borkum. Und das möchte ich euch spielen in der berühmten Rubrik Songs, die es natürlich nicht in die Charts geschafft haben.
Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
Die Zeit steht schief. Gesichter sehen verknittert aus. Land unter, hohe Wellen. Der Leuchtturm holt sein Feuer raus. Der Deich beginnt zu wanken. Die Schuhe stehen in Reihe und Glied. Ein Bauer fährt zum Tanken. Und die Möwe kreist den Unterschied. Borkum!
Ja, Freunde, das war Borkum. Das könnt ihr natürlich ganz hören, den Song auf unserer Supernasen-Playlist bei RTL Plus logischerweise und in meinem YouTube-Kanal.
Da können wir noch dazugeben, the unauthorized version.
The unauthorized, ja, die ist ja von mir. Das ist ja, klingt ja nur so ein bisschen wie Herbert. Ich sage doch Borkum statt Bochum.
Aber du hast es ja zugegeben, dass es nach Herbert klingt und dass Herbert der sozusagen der intellektuelle Vater dieses Werkes war.
Guck mal, so erklärt das mein Freund Thomas.
Jawohl.
Da war Herbert der intellektuelle Vater dieses Liedes. Und schon sind wir wieder auf dem Niveau, was wir eigentlich haben in diesem Podcast. Und da komme ich zu unseren Aposteln, weil das ist auch wirklich vom höchsten Niveau, was ihr uns immer so schreibt. Und wir kommen also jetzt zu unseren Aposteln. Und das beginnt natürlich mit unserer Apostel-Fanfare.
Die Supernasen beantworten Fragen ihrer Apostel.
Ja, Leute, wir werden überschüttet von Briefen auf unserer supernasen@rtl.de Mailadresse und da sind wir ganz begeistert. Und Ingo schreibt zum Beispiel: Hallo lieber Thomas, hallo lieber Mike, ich war mit meiner Frau bei der RTL-Show, denn sie wissen nicht, was passiert unter den Zuschauern. Lieber Thomas, danke dir für das Autogramm. Ich verfolge euren Podcast alle 2 Wochen, ihr beide macht das wunderbar. Sehen wir dich, lieber Mike, auch mal als Gast bei, denn sie wissen nicht, was passiert, euer Apostel Ingo.
Da würden alle 3 von uns wissen, wer da reinkommt, wenn du die Treppen runterkommst. Es ist ja oft so, dass ich den Mike, den Günther dann erschrocken angucke, wenn da einer die Treppen runterkommt, sagt, kennst du den? Also, das ist manchmal bitter, dass wir natürlich in dieser ganzen neuen Riege nicht so trittsicher sind, wie wir das vielleicht sein sollten. Also inzwischen erkenne ich Jorge an seinen hohen Schuhen, aber Lambi erkenne ich noch, weil er in die Alterskohorte passt, die ich noch zur Kenntnis nehme. Der Lambi ist übrigens einer der wenigen, das darf ich an dieser Stelle mal sagen, damit auch mal was Positives kommt. Gottschalk kniet vor Lambi. Den schätze ich aufgrund seiner Kompetenz. Wenn der übers Tanzen spricht, der weiß, wovon er redet. Und man erlebt ja selten Kompetenz in diesen Tagen im Fernsehen.
Ja, also Ingo, wenn die von RTL mir ein Angebot machen, was ich nicht ablehnen kann, dann würde ich drüber nachdenken, ob ich mich wie Thomas in diese Wand zwänge. Und da wird es dann natürlich auch drauf ankommen, mit wem ich da in dieser Wand hänge. Das kann man aber in der Sendung leider nicht vorher bestimmen. Ich würde dann, das ist natürlich aber auch gegen die Spielregel, wenn man sich dazu schnell früh fallen lässt, oder? Thomas, dann sieht man auch doof aus.
Naja, man entwickelt einen eigenartigen Ehrgeiz, sich so spät wie möglich fallen zu lassen. Das ist ja das, weswegen man dann eine traurige Figur abgibt, aber immer noch an 2 Fingern in der Wand hängt und sich freut, wenn einer, der 27 ist, aus der Wand geflogen ist, was natürlich oft mit dem intellektuellen Wissen zu tun hat, wo man sagt, man rät richtig, wie das der Vogel des Jahres gerade heißt. Das sind Dinge, die kein Mensch wissen kann und wissen muss, die wir da oft gefragt werden, aber dieses Turnerische in der Wand hängen, das ist eine Sache, die mit Ehrgeiz zu tun hat und weniger mit Körperbeherrschung.
Okay, also Ingo, ich warte auf Angebote von RTL. Damit haben wir das beantwortet. Liebe Grüße zurück.
Mhm. Meine Frau, wissen Sie, irgendwas stimmt da nicht. Sie ist immer weg und kommt nie an.
die Supernasen versuchen aufzuklären. Mit Witz, Charme und jeder Menge Sprüche. Gelingt es ihnen?
Das ist die Frage. That is the question.
Alles rund um die Supernasen lesen Sie in Die Supernasen und ihre Filme. Mehr Infos unter www.lisafilm.at.
Jörg schreibt: Hallo Mike und Tommy, ich bin erst jetzt auf euren Podcast gestoßen und hole gerade alle Folgen nach. Super amüsant, das ist eine tolle Einstellung, Jörg. Alle Folgen nachholen ist genau richtig.
Finde ich auch. Es ist ja gerade unter Aposteln üblich, dass man spät berufen wird. Der heilige Paulus, der ja früher Saulus hieß, hat ja auch ein spätes Erweckungserlebnis gehabt. Und man kann jederzeit zu uns stoßen. Das ist das Schöne. Wir sind immer älter als unsere Follower.
Richtig.
Bei euch habt ihr immer das Glück, dass ihr sagt, also ich finde interessant und charmant, was die alten Herren mir da so erzählen.
Ja. Und Jörg schreibt: Aktuell bin ich bei der Folge zum Thema 4 gegen Willi. Ich kann mich noch als Kind an eine Folge erinnern. Ihr habt den roten VW Passat eines Mitspielers mit einer Presse zerdrückt und er musste zwischen mehreren gepressten Autos nach seinem eigenen Fahrzeug suchen. Anschließend hat er ein neues Auto von euch bekommen, aber so richtig glücklich war er nicht. Was würdet ihr tun, wenn ihr heute 20 Jahre alt wärt und nicht berühmt? Würde Mike dann singen und sich auf Spotify versuchen oder Tommy ein YouTube-Influencer sein?
Tja, das ist die Frage. Ich glaube, ich hätte es als YouTube-Influencer nicht gebracht, weil meine Flachwitze damals natürlich sozusagen herausgeragt haben aus dem Grau des Allerleis, das im Bayerischen Rundfunk zu hören war. Aber ob das heute noch reichen würde, ob ich so ein Pocher von heute würde, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich will es auch gar nicht wissen. Mike, und bei dir?
Ja, also ich bin ja weiter, ich bin ja quasi YouTuber und auf Spotify überall vertreten, weil ich ja immer noch aus Spaß, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, immer mal wieder einen neuen Song zu machen, weil wenn mir was eine Idee kommt, und das ist ja das Schöne bei YouTube und diesen ganzen digitalen Medien, um auch mal was Positives von mir zu sagen, man kann einfach natürlich Sachen veröffentlichen. Das heißt, wenn ich nichts veröffentliche, was irgendwie anstößig ist und YouTube sagt, nein, da müssen wir sofort den Kanal von Mike sperren, was der da singt, dann kann ich veröffentlichen, so viel ich möchte, brauche keinen zu fragen, und keine Schallplattenfirma kann sagen, nee, Mike, also weißt du, dafür geben wir jetzt kein Geld aus. Das ist uns doch, nein, den Song sehen wir gar nicht. Das interessiert mich natürlich heute null, weil wenn ich den Song gut finde, dann mache ich den einfach. Von daher, auch YouTube und Spotify haben was Gutes.
Ja.
Und Jörg, ich kann dir sagen, der war tatsächlich nicht wirklich begeistert, der Kandidat damals, weil der hat dann nach der Sendung in dem Handschuhfach noch nach irgendeinem Talisman gesucht, den wir natürlich mit zerquetscht haben mit dieser Presse, der ihm sehr am Herzen lag. Da hat natürlich kein Mensch drüber nachgedacht, weder von der Redaktion noch von den Leuten, die das Auto zerpresst haben, dass da vielleicht irgendwas Wertvolles drin sein könnte, was, und sei es noch so klein, an dem jemand hängt, dem dieses Auto gehört. Aber er hat sich dann doch im Endeffekt, weil der Wagen, den er von uns dann bekam, natürlich mindestens doppelt so teuer war wie sein Alter, hat er sich dann doch damit abgefunden. Aber du hast schon recht, du hast es sehr gut beobachtet, begeistert war er nicht.
Also begeistert sind ja Kandidaten im deutschen Fernsehen eher selten. Ich habe in Amerika ja viele Shows gesehen, wo von einer kindlichen Begeisterung geredet werden kann, wenn da Kandidaten nur $50 gewonnen haben oder Wertgegenstände im Werte von $50. Aber ich habe im deutschen Fernsehen auch eine Zeit lang Beatles nagelneue VW-Käfer verlost. Und dann gab es auch selten begeisterte Kandidaten. Ich erinnere mich noch, dass einer gesagt hat, was soll ich mit dem Beetle, habt ihr auch eine Garage mit dazu? Also da habe ich mir gedacht, naja, also ich würde mich freuen, wenn ich ein Auto gewinnen würde, was nagelneues und was gerade vom Band gelaufen ist. Aber der hat gesagt, ich kann mit dem Auto nicht anfangen, wenn ihr mir nicht eine Garage dazu mit hinstellt.
Ja. Und heute sind die Preise natürlich, sagen wir mal, Gewinne in den Shows angeht, sowieso natürlich gigantisch gestiegen. Ich weiß noch, ich hatte unglaublich viele Zeitungsartikel bei 4 gegen Willi, dass wir 10.000 Mark da verspielt haben. Das wäre ja wohl ein Unding, dass man in einer Samstagabendshow um 10.000 Mark, und zwar, da ging es nicht darum, dass das zu wenig wäre, sondern dass das viel zu viel wäre, dass also 10.000 Mark, das wäre ein Unding, am Samstagabend von Gebührengeldern zu verschleudern. Also so haben sich die Zeiten, auch was die Gewinne in Shows angeht, doch erheblich verändert.
In der Tat. Alles hat sich verändert, nur wir beide haben uns nicht verändert. Wer unseren Podcast hört, der weiß, was er sich einhandelt. Und es ist nicht mehr und nicht weniger, was wir euch bieten, als einen Rückblick. Ausblicke bei uns sind relativ kurz, Rückblicke sind relativ lang.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort von meinem Freund Thomas. Ja, Freunde, ich sage Tschüss aus Hamburg. Im nächsten Podcast, weiß ich schon, melde ich mich aus Felden vom Wörthersee. Warum, das werde ich euch dann erzählen. Das ist wieder in 14 Tagen. Ich sage liebe Grüße nach Baden-Baden.
Ich sage auch Feiertagsgrüße aus Baden-Baden. Wer noch nicht von mir die Nase voll hat, beziehungsweise das stimmt ja rein zeitlich gar nicht. Ich bin erst im Radio für die normale Menschheit und dann einen Podcast zu hören, weil Radio ist in 2 Stunden live, wohingegen dieser Podcast ja erst in einigen Tagen läuft.
So ist das. Mhm. Thomas geht jetzt zum Radio. Ich gehe jetzt was einkaufen und wir hören uns wieder in 14 Tagen.
Ich würde auch gerne einkaufen gehen, aber hier sind die Geschäfte ja zu. Wir haben ja, wie gesagt, Feiertag.
Alles hat Vor- und Nachteile.
Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL Plus. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unner. Rubriken Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Audioproduktion Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Scheidt.